Gen Z und Noten, wenn Bewertung den Mut ersetzt. Die aus Sicht von KI wahrscheinlichste Weltsicht hinter der fehlerfreundlichen Kindergeburtstagschoreografie einer Gen Z-Tanzlehrerin. Stell dir eine Szene vor, die zunächst klein wirkt. Ein Kindergeburtstag, ein Gruppenraum, Musik an, ein paar unsichere Schritte und die dann plötzlich groß wird, weil sie etwas über unsere Gesellschaft erzählt. Eine junge Frau Anfang 20, Generation Z, gibt am Wochenende Kurse, in denen Kinder gemeinsam eine einfache, aber schöne Choreografie einstudieren. Am Ende wird aufgeführt oder ein Video aufgenommen. Doch das Entscheidende ist nicht die Choreografie selbst, sondern wie sie entsteht. Die Kursleiterin betont, dass es hier nicht um richtig oder falsch geht, wie in der Schule, sondern um Freude, Ausprobieren, Weitermachen. Kleine Fehler gehören dazu. Niemand soll enttäuscht sein, wenn etwas nicht sofort gelingt. Später, im Kreis der Erwachsenen, formuliert sie einen Gedanken, der den Rahmen sprengt. Sie empfindet das Leistungssystem als fürchterlich, besonders weil Bewertungen sehr früh beginnen. Und sie ist nicht sicher, ob sie überhaupt Kinder in eine solche Bewertungs- und Leistungsgesellschaft setzen will. Aus dieser Kombination lässt sich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber ohne Anspruch auf Gewissheit, eine Weltsicht herauslesen. Eine Art Alltagsphilosophie, die im kleinen Kinderkurs schon das große Gesellschaftskritik enthält. Im Folgenden zeichne ich nach, welche Lebensphilosophie und welche gesellschaftliche Sozialisation mit diesem Verhalten am wahrscheinlichsten verbunden sind und wie sich beides im größeren Zusammenhang von Schule, Leistung, Selbstwert und Gen-Z-Erfahrung einordnet. 1. Die beobachtbaren Signale, was sie tut und was sie sagt. Bevor man interpretiert, lohnt sich eine saubere Trennung von Verhalten und Deutung. Beobachtungen ohne Deutung. Sie arbeitet mit Kindern im Setting Feier, Gemeinschaft, Aufführung. Sie legt Wert auf eine verbindende Choreografie. Einzelperformance. Sie steuert die Stimmung aktiv. Schutz vor Enttäuschung. Entdramatisierung von Fehlern. Sie grenzt ihr Setting explizit von Schule ab, nicht richtig falsch, sondern Freude und Weitergehen. Sie kritisiert ein früh einsetzendes Bewertungs- und Leistungssystem, Punkte, Noten. Sie koppelt diese Kritik an eine existenzielle Entscheidung, Kinder bekommen oder nicht. Das ist bereits viel. Denn hier ist nicht nur ein pädagogischer Stil sichtbar, sondern ein Menschenbild. Ein bestimmtes Verständnis davon, was ein Mensch ist, wie Lernen funktioniert und woran eine Gesellschaft krank wird. 2. Die naheliegendste Grundannahme. Der Wert eines Menschen hängt nicht an Leistung. Wenn man das Ganze auf einen Satz verdichten müsste, wäre es wahrscheinlich dieser. Menschen, besonders Kinder, sollen ihren Wert nicht aus Bewertung und Vergleich ableiten. Das ist der Kern. Und aus diesem Kern ergeben sich viele Folgerungen, die man in ihrer Kursgestaltung wiedererkennt. Fehler sind keine moralische Abwertung. Ein Fehler ist nicht du bist schlecht, sondern du bist mitten im Prozess. Lernen ist nicht primär ein Prüfungszustand, sondern ein Übungszustand. Der Prozess ist nicht das Vorspiel zum Ergebnis. Er ist der eigentliche Ort von Entwicklung. Gemeinschaft ist nicht Rangliste, sondern Verbindung. Eine verbindende Choreografie ist ein kulturelles Gegenbild zum Ranking. Das ist im Alltag nicht nur Pädagogik, sondern bereits Lebensphilosophie. Eine Haltung, die Werte vor Leistung setzt. 3. Ihre Mikroethik im Kurs. Fehlerfreundlichkeit als Schutzraum. Was sie in ihrem Kurs tut, ist höchstwahrscheinlich eine bewusst gestaltete Fehlerkultur. 3.1. Fehlerfreundlichkeit ist nicht Nachsicht, sondern eine Lernlogik. Sie scheint nicht einfach nett zu sein, sondern eine bestimmte Logik zu vertreten. Wenn Kinder Angst vor Fehlern haben, lernen sie schlechter. Wenn sie sich sicher fühlen, probieren sie mehr aus. Wenn sie mehr ausprobieren, werden sie besser. Das ist eine pragmatische Pädagogik. Und sie ist bemerkenswert, weil sie den häufigsten Kurzschluss der Bewertungskultur unterbricht. Bewertung erzeugt Motivation. Sie würde wahrscheinlich sagen, Bewertung erzeugt vor allem Anpassung und Angst. Motivation entsteht anders. 3.2. Der Kurs als Gegenwelt zur Schule. Die Aussage, hier geht es nicht um richtig-falsch wie in der Schule, ist mehr als ein Vergleich. Sie ist eine Abgrenzung. Schule wird als Raum erlebt, in dem Fehler riskant sind, Scham, Abwertung, Konsequenzen. Ihr Kurs soll das Gegenteil sein, ein Raum, in dem Fehler normal sind. Damit macht sie etwas, das man gesellschaftlich oft unterschätzt. sie baut einen anderen Wirklichkeitsmodus. Nicht nur eine andere Aktivität, sondern eine andere Grundregel. Siehe, das wahrscheinlichste Menschenbild, humanistisch, beziehungsorientiert, antibeschämend. Wenn man aus dem Verhalten ein Menschenbild ableitet, ist die wahrscheinlichste Einordnung, 4.1, humanistische Grundhaltung, nicht der Mensch ist ein Projekt, das optimiert werden muss, sondern eher, der Mensch ist entwicklungsfähig, braucht Sicherheit und wächst in Beziehung und Selbstwirksamkeit. 4.2, Beziehungsorientierung statt Durchsetzung. Sie scheint Beziehungen nicht als Nebenprodukt des Erfolgs zu sehen, wenn du gut bist, wirst du anerkannt. Sondern Anerkennung als Grundlage, wenn du dich sicher fühlst, kannst du wachsen. 4.3, Anti-Scham-Pädagogik. Ein zentrales Motiv ist, Kinder sollen nicht im Inneren zuschnappen, wenn etwas nicht gelingt. Das ist oft eine Reaktion auf beschämende Lernmomente, überhöhte Erwartungen oder früh verinnerlichte Perfektionsnormen. Wichtig, das heißt nicht, dass sie traumatisiert ist oder ähnliches. Solche Diagnosen wären unzulässig und meistens falsch. Es heißt nur, sie hat ein feines Radar für die emotionale Seite von Lernen. 5. Warum ausgerechnet Tanz? Körper, Gruppe, Aufführung, als Gegengrammatik zur Bewertung. Tanz ist nicht irgendein Medium. Er passt erstaunlich gut zu ihrer Haltung. 5.1. Tanz ist Übung ohne schriftlichen Beweis. Im Tanz gibt es kein Arbeitsblatt, keine Note, keine permanente Dokumentation. Aber es gibt Erfahrung. Philosophie, die Lernen nicht als Nachweis, sondern als Erleben versteht. 5.2. Tanz macht Fehler sichtbar und dadurch entdramatisierbar. Ein falscher Schritt ist sofort sichtbar. Man kann ihn nicht wegerklären. Gerade deshalb lässt er sich gut normalisieren. Fehler sind Teil des Spiels, nicht der Makel der Person. 5.3. Aufführung als gemeinsamer Höhepunkt, nicht als Gerichtsurteil. Bei einer Aufführung ist der Moment groß, aber nicht zwangsläufig bewertend. Sie rahmt den Endpunkt offenbar so, dass er nicht Prüfung wird, sondern gemeinsamer Abschluss. Das ist eine subtile, aber entscheidende Umdeutung. Performance ohne Leistungsdruck. 6. Der gesellschaftliche Subtext. Kritik an Meritokratie und Bewertungslogik. Wenn sie sagt, sie überlege, ob sie überhaupt Kinder bekommen will, weil das Bewertungssystem so früh beginne, dann steckt darin eine starke gesellschaftliche Diagnose. Unsere Gesellschaft koppelt Zugehörigkeit und Selbstwert an messbare Leistung und beginnt damit zu früh. Das ist eine Kritik an einer bestimmten Ideologie, die oft Meritokratie genannt wird. Die Vorstellung, dass Leistung fair gemessen werden könne und dann legitimerweise über Chancen, Anerkennung und Status entscheidet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit empfindet sie diese Logik als unfair, weil Startbedingungen unterschiedlich sind, entmenschlichend, weil sie Würde an Output koppelt, und psychisch toxisch, weil sie Scham, Angst und Selbstoptimierung füttert. Ihre Kurspraxis ist dann nicht nur ein nettes Hobby, sondern ein kultureller Gegenentwurf im Kleinen. 7. Ihre Generation als Verstärker, Gen Z-Sozialisation, in einer Welt der ständigen Rückmeldung. Dass sie Generation Z ist, ist nicht nebensächlich. Nicht weil Gen Z so ist, sondern weil bestimmte gesellschaftliche Bedingungen diese Haltung wahrscheinlicher machen. 7.1. Aufwachsen in Feedback-Systemen. Gen Z-Sozialisation ist oft geprägt von digitalen Metriken, Likes, Views, Rankings, ständiger Sichtbarkeit und permanenter Vergleichbarkeit. Das kann die Sensibilität für Bewertung stark erhöhen. Wenn die Welt sich wie ein permanenter Kommentarbereich anfühlt, wird der Wunsch nach bewertungsfreien Räumen verständlich. 7.2. Mentale Gesundheit als öffentlicher Diskurs. Im Vergleich zu früheren Generationen wird über Stress, Überforderung, Leistungsdruck und psychische Gesundheit deutlich offener gesprochen. Viele junge Erwachsene haben gelernt, Gefühle und Grenzen nicht als Schwäche, sondern als legitime Daten über das eigene Leben zu betrachten. Das passt genau zu ihrem Kursstil. Nicht beschämen, sondern regulieren, weitermachen, Freude behalten. 7.3. Prekarität und Zukunftsskepsis. Viele in dieser Altersgruppe erleben unsichere Arbeitsmärkte, hohe Lebenshaltungskosten, Krisen als Dauerzustand. Das kann zu einer Grundhaltung führen, die fragt, wofür rackern wir uns eigentlich ab und wer profitiert davon? Wenn diese Frage einmal im Kopf ist, wirkt das Schulsystem schnell wie das erste Trainingslager für eine später nie endende Bewertungsschleife. 8. Wahrscheinlichkeitskarte. Welche Einflüsse stecken am ehesten dahinter? Um deinem Wunsch, höchste Wahrscheinlichkeit als Maßstab gerecht zu werden. Hier eine Heuristik. Keine echte Messung, aber eine plausible Gewichtung dessen, was am ehesten die Gravitationskräfte ihres Denkens sind. 1. Würde vor Leistung, humanistische Ethik, ca. 25%. Sie schützt Kinder vor Enttäuschung und trennt Wert von Leistung. 2. Fehler als Lernweg, Prozessorientierung, ca. 20%. Sie rahmt den Kurs explizit als Übungsraum, nicht als Prüfungsraum. 3. Kritik an Bewertungskultur, Meritokratie-Skepsis, ca. 20%. Ihre Aussage über Kinderkriegen weist über Pädagogik hinaus, hin zu Gesellschaftskritik. 4. Beziehungs- und Gemeinschaftsorientierung, ca. 15%. Verbindende Choreografie, Zugehörigkeit wird als zentraler Wert sichtbar. 5. Gen-Z-Feedback-Sozialisation, ca. 10%. Erfahrung einer Welt, die ständig bewertet, macht bewertungsfreie Räume wertvoll. 6. Eigene biografische Berührung mit Leistungsdruck oder Perfektionismus, ca. 10%. Das ist plausibel, aber nicht sicher. Häufige Quelle solcher Sensibilität. Die höchste Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 bis 3. Ein Menschenbild, das Würde schützt, Lernen als Prozess versteht und Bewertungskultur kritisch sieht. 9. Lebensphilosophie im Alltag. Freude ist nicht Dekoration, sondern Widerstand. In vielen Leistungskulturen wird Freude als Bonus behandelt. Erst kommt Pflicht, dann darf man Spaß haben. Ihre Praxis deutet eher auf eine andere Philosophie. Freude ist ein Kriterium für richtiges Leben, nicht nur ein Nebenprodukt. Spiel ist keine Zeitverschwendung, sondern eine Form von Bildung. Gemeinschaft ist nicht Mittel zum Zweck, sondern Sinn. Wenn man so denkt, dann ist Schule, wie sie häufig erlebt wird, problematisch, weil sie früh eine andere Grammatik lehrt. Die Grammatik von Vergleich, Kontrolle und externer Bewertung. Ihre Kurse sind dann nicht Tanzstunden, sondern Miniaturen einer anderen Kultur. Einer Kultur, in der Fehler nicht beschämen, sondern verbinden, weil alle im selben Prozess sind. 10. Der harte Punkt. Kinderwunsch als moralische Frage. Dass sie den Kinderwunsch an die Gesellschaft koppelt, ist vielleicht der stärkste Hinweis auf ihre Weltsicht. Das sagt, sie denkt nicht nur privat, will ich Kinder, sondern ethisch-politisch, in welche Welt setze ich sie. Sie erlebt Elternschaft nicht nur als persönliches Glück, sondern als Verantwortung und als mögliche Komplizenschaft mit einem System, das sie ablehnt. Hier ist eine wahrscheinliche innere Logik. Schule steht stellvertretend für Gesellschaft. Früh wird gelernt. Wert ist Leistung. Leistungskultur erzeugt seelische Kosten. Enttäuschung, Angst, Selbstzweifel werden als systemischer Effekt verstanden. Kinder würden diesen Effekt ausgesetzt. Elternschaft bedeutet dann, man liefert ein Kind an ein System aus, das man moralisch problematisch findet. Folge: ambivalenter Kinderwunsch. Nicht, weil sie Kinder nicht mag, sie arbeitet ja gern mit ihnen, sondern weil sie sie schützen will. Das ist eine paradoxe, aber durchaus konsistente Position. Sie liebt offenbar die Arbeit mit Kindern und gerade deshalb zweifelt sie am System. 11. Wo diese Haltung herkommen könnte. Sozialisation zwischen du kannst alles sein und du musst liefern. Viele junge Erwachsene sind mit zwei widersprüchlichen Botschaften groß geworden. Du kannst alles sein. Selbstverwirklichung, Individualität, Talent, Kreativität. Du musst liefern. Noten, Zeugnisse, Auswahl, Wettbewerbe, Bewerbungen, später KPIs. Diese Kombination kann eine spezifische Spannung erzeugen. Man soll authentisch sein, aber bitte erfolgreich. Man soll sich entfalten, aber messbar. Man soll Spaß haben, aber effizient. Ihre Kursphilosophie wirkt wie ein Versuch, diese Spannung aufzulösen, zumindest für einen Nachmittag. Entfaltung ohne Messung. 12. Die wahrscheinliche politische Einordnung, eher progressiv, aber im Kern moralisch, nicht parteiförmig. Es wäre unseriös, aus wenigen Sätzen eine Parteipräferenz abzuleiten. Aber eine wahrscheinliche Werterichtung lässt sich skizzieren. Skeptisch gegenüber neoliberaler Leistungsideologie, sensibel für psychische Gesundheit und soziale Gerechtigkeit. Eher pro Beziehung, pro Inklusion, pro Bildung als Entfaltung. Kritisch gegenüber Institutionen, die Menschen früh sortieren. Das ist in vielen Ländern und Milieus typisch für progressive Milieus. muss aber nicht zwingend parteipolitisch sein. Es kann genauso gut eine moralische statt eine politische Haltung sein. Ein Gefühl dafür, was Menschen gut tut und was sie beschädigt. 13. Der blinde Fleck, den man fairerweise erwähnen sollte. Wenn man ihre Haltung ernst nimmt, sollte man auch die mögliche Schattenseite benennen. Nicht als Widerlegung, sondern als Spannungsfeld. Ohne jede Bewertung gibt es auch keine Orientierung. Kinder und Erwachsene brauchen manchmal klares Feedback, um sich zu verbessern. Die Welt ist teilweise leistungsbasiert und Kinder müssen darin navigieren. Ein totaler Schutzraum kann später in einen harten Bruch führen. Nicht Bewertung an sich ist das Problem, sondern die Kopplung von Bewertung an Würde. Man kann Leistung einschätzen, ohne den Menschen zu entwerten. Die reife Form ihrer Haltung wäre daher wahrscheinlich nicht Noten abschaffen um jeden Preis, sondern eher Bewertung entgiften, entdramatisieren und entkoppeln, damit Lernen wieder Lernen sein darf. Und genau das praktiziert sie im Kurs bereits. 14. Größerer Zusammenhang. Wir leben in einer Quantifizierungskultur. Wenn man den Bogen weit spannt, ist ihr Kurs wie eine kleine Insel in einem Meer aus Zahlen. Wir bewerten heute sehr viel. In der Schule, Noten, in der Arbeitswelt, Ziele, Kennzahlen, im Digitalen, Likes, Follower, Reputation, im Alltag, Ratings, Rankings, Reviews. Die Pointe ist, Bewertung ist nicht nur ein Werkzeug, sie wird schnell zur Weltanschauung. Wenn alles messbar sein soll, wird das Unmessbare verdächtig. Freude, Prozess, Verbindung, Spiel. Ihre Praxis wirkt dann wie eine Gegenbewegung. Sie verteidigt das Unmessbare und sagt damit indirekt, ein gutes Leben ist nicht identisch mit einem optimierten Leben. Schluss, was in ihrem Kurs bereits steckt. Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit steht hinter dieser jungen Frau eine Weltsicht, die man so beschreiben könnte. Menschenwürde ist unantastbar und nicht an Leistung geknüpft. Lernen ist ein Prozess, der Fehler braucht und Scham nicht verträgt. Gemeinschaft entsteht durch gemeinsames Tun, nicht durch Vergleich. Bewertungssysteme sind nicht neutral, sondern formen Selbstbilder, oft zu früh. Elternschaft ist nicht nur privat, sondern ethisch. Eine Entscheidung über das Verhältnis zur Gesellschaft. Und vielleicht ist das Interessanteste. Sie spricht nicht gegen Schule, weil sie schlecht wäre, sondern weil sie spürt, dass ein System, das zu früh sortiert, irgendwann mehr sortiert als nur Leistungen. Es sortiert Menschen in ihrem Gefühl, ob sie genügen. In ihrem Kurs versucht sie, wenigstens für einen Nachmittag, eine andere Botschaft einzuüben, wortlos, Schritt für Schritt. Du darfst stolpern. Du gehörst dazu.